Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast. Heute ist schon der 10. Februar und wir steigen in die neue Woche mit Themen ein, die wir im HV ganz gut gebrauchen können. Zum Beispiel, was bei Zahnschmerzen eigentlich wirklich hilft. Außerdem sprechen wir über die AMK-Meldung bezüglich Mounjaro. Und zwei Wirkstoffe schauen wir uns auch an, Atomoxetin und Koffein. Meine Tasse Kaffee habe ich schon vor der Aufnahme getrunken. Ich bin bereit und ich bin Benedikt Richter. Und jetzt geht's los. Jede Woche bekommen wir in der Apotheke Meldungen der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, kurz AMK. Da gibt's dann Rückrufe oder Neuzulassungen, OTC-Switches und so weiter. Oder wie aktuell gibt es Meldungen aus einigen Apotheken, über die wir dort informiert werden. Denn die AMK berichtet über Probleme bei der Entnahme der letzten Dosis bei Mounjaro QuickPen. Die Ursache scheinen Anwendungsfehler zu sein. In der Zeit von Mai bis September 2024 seien 149 Meldungen zu Verdachtsfällen eines Qualitätsmangels eingegangen. Mounjaro wird zur Behandlung von Erwachsenen mit unzureichend eingestelltem Typ 2 Diabetes mellitus eingesetzt, als Ergänzung zu Diät und Bewegung. Der enthaltene Wirkstoff Tirzepatid kann als Monotherapie, wenn die Einnahme von Metformin nicht vertragen oder kontraindiziert ist, oder zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Diabetesbehandlung erfolgen. Die Dosierung geschieht dabei schrittweise, die subkutane Injektion erfolgt einmal wöchentlich. Laut AMK-Meldung beanstanden Apotheken, dass der Pen bei der vierten, teilweise auch schon bei der dritten Dosis blockiert. Zusätzlich lasse sich das Dosierrad nicht mehr einstellen. Die Firma Lilly hat sich bereits dazu geäußert und macht Anwendungsfehler bei den PatientInnen dafür verantwortlich und haben dafür mehrere Erklärungen. Zum Beispiel, dass der Patient vergisst, dass er schon vier Dosen appliziert hat. Um diesem Anwendungsfehler entgegenzuwirken, enthalte die Gebrauchsinformation einen Arzneimittelkalender, um die verabreichten Dosen zu dokumentieren. Auch das Entlüften des Pens könnte schuld sein, sagt die Firma Lilly. Für das Entfernen von Luftblasen in der Wirkstofflösung sind maximal 8 Entlüftungsschritte des Pens möglich. Vor jeder Anwendung kann dies bis zu 3-mal wiederholt werden. Wird es nicht beachtet, dann kann der Pen vorzeitig arretieren und die Applikation weiterer Dosen verhindern. Wird zu viel und zu häufig entlüftet, nennt man das Overpriming. Zuletzt vermutet der Hersteller, dass die notwendige Überfüllung der Wirkstofflösung im Pen den Eindruck erwecken könnte, dass neben den 4 Dosen noch eine weitere Dosis vorhanden ist, die aber nicht appliziert werden kann. So, da kann jetzt Lilly natürlich viel erzählen. Ist nicht vielleicht doch der Pen einfach kaputt? Das hat das ZL, das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker e.V., untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass von reklamierten Pens und Vergleichsmustern keine herstellerbedingten Qualitätsprobleme festgestellt werden können. Die untersuchten Pens konnten 4-mal ausgelöst werden mit einer jeweils ähnlich verbliebenen Menge an Restvolumen aufgrund von Überfüllung im Pen. Die AMK sieht aber Verbesserungsmöglichkeiten seitens des Herstellers, um die Anzahl der gleichartigen Anwendungsfehler zu verringern. Daher steht sie mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte im Austausch, um Anpassungen der Produkteigenschaften von Mounjaro QuickPen bzw. risikominimierende Maßnahmen zeitnah anzustoßen. So empfiehlt die AMK zum Beispiel, den Arzneimittelkalender zur Dokumentation der verabreichten Dosen nicht mehr in der Gebrauchsinformation aufzuführen, sondern separat beizupacken oder eine entsprechende Darstellung auf Primär- oder Sekundärverpackung anzubringen. So würde der Kalender nicht so leicht übersehen und die Dokumentation der verabreichten Dosen sichergestellt. Außerdem ist die AMK dafür, dass eine unmissverständliche numerische Skalierung auf dem Pen-Körper aufgebracht wird. Das trage dazu bei, dass der Füllstand und die bereits verabreichten Dosen sicher und eindeutig nachvollzogen werden können. Und auch das Overpriming bzw. übermäßige Entlüften kann laut AMK einfach behoben werden, indem Lilly die zur Applikation notwendigen Kanülen zusammen mit dem Pen konfektioniert. So könne sichergestellt werden, dass der Patient stets über eine ausreichende Menge an Kanülen verfügt und diese nicht mehrfach verwendet oder den Pen mit aufgesetzter Kanüle lagert. Die AMK regt auch an, einen Hinweis aufzunehmen, dass der Pen vor jeder Anwendung zunächst auf Raumtemperatur temperiert werden sollte, denn das Entfernen von Luftblasen im kalten Zustand könne zum Overpriming führen und eine frühzeitige Pen-Blockade mitbedingen. Und die AMK sieht erhöhten Schulungsbedarf, insbesondere bei PatientInnen, die Tirzepatie zum Gewichtsmanagement erhalten. Herstellerseitig sollte dies mit behördlich abgestimmtem Schulungsmaterial, zum Beispiel Patientenkarte oder Anwendungsvideos, unterstützt werden. Also, für unsere Beratung sollten wir uns merken, den Pen nicht zu häufig entlüften, die Kanülen entfernen, sobald die Dosis verabreicht wurde, und die PatientInnen sollten sich notieren, wann die 4 Dosen appliziert wurden, damit die Überfüllung im Pen nicht zu Verwirrung führt. Ich habe ja am Samstag in der Apotheke gearbeitet und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber ich finde den Samstag irgendwie immer sehr interessant, was so die Beratungsfälle angeht. Man hat da ja schon viele Menschen, die auf die Apotheke ausweichen, weil sie keinen Arzt aufsuchen können. Dass man dann an die 116117 verweist, das wird oft nicht so gerne gehört. Aber zu den Aufgaben einer PTA gehört nun mal auch zu erkennen, wann ein Patient zum Arzt gehört und wann er mit der Selbstmedikation gut fährt. Bei Zahnschmerzen würde ich wiederum gar nicht auf die Idee kommen, dass man das selbst therapieren kann. Wenn der wehtut, ist meist irgendwas nicht in Ordnung und dann sollte ein Zahnarzt da drauf schauen. Am 9. Februar, also gestern, war der Tag der Zahnschmerzen. Ja, ein sympathisch klingender Tag, ich weiß. Und die Initiative ProDente hat anlässlich dieses Tages dazu aufgerufen, Schmerzmittel nur zur Überbrückung zu nutzen und zeitnah einen Zahnarzt aufzusuchen. Wir schauen uns mal an, welches Schmerzmittel am besten geeignet ist bei Zahnschmerzen. Primär werden natürlich nicht opioide Analgetika eingesetzt. Ibuprofen gilt hier als Mittel der Wahl. Es wirkt stärker analgetisch und im Gegensatz zu Paracetamol auch antiphlogistisch, also antientzündlich. Die zusätzliche antiphlogistische Wirkung kann insbesondere bei Zahnschmerzen hilfreich sein. Und obwohl einem so viele KundInnen immer sagen, Ibuprofen schlägt ja extrem auf den Magen, laut epidemiologischen Untersuchungen hat Ibuprofen von allen NSAR das geringste relative Risiko für gastrointestinale Nebenwirkungen. Die Einzeldosis in der Selbstmedikation liegt bei 200 bis 400 Milligramm, die Tageshöchstdosis bei 1200 Milligramm über einen Zeitraum von maximal 4 Tagen. Reines Ibuprofen ist im Magen schlecht löslich und erreicht ungefähr 90 Minuten nach der Einnahme den maximalen Plasmaspiegel. Bei Ibuprofenlysinat wird die maximale Plasmakonzentration durch eine bessere Löslichkeit schneller erreicht. Es wirkt also schneller. Worauf man nicht reinfallen darf, ist die Angabe der Menge an Ibuprofenlysinat. 683,47 Milligramm Ibuprofenlysinat entsprechen 400 Milligramm Ibuprofen. Der Wirkstoff ASS sollte nicht zeitgleich angewendet werden, weil Ibuprofen die Wirkung von ASS mindern kann, weshalb eine zeitversetzte Einnahme erfolgen sollte. Kontraindiziert sind Ibuprofen und Substanzen dieser Gruppe außerdem bei Magen-Darm-Ulzera, bei Asthma bronchiale, schwerer Leber- und Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz, hämorrhagischer Diätese sowie im dritten Trimenon einer Schwangerschaft. Die bereits erwähnte Acetylsalicylsäure oder kurz ASS wird bei Zahnschmerzen übrigens nicht empfohlen. Bereits durch eine einmalige Gabe wird durch die COX-Hemmung die Thrombozytenaggregation gehemmt. Weil die COX-Inhibition durch ASS im Gegensatz zur Hemmung durch Diclofenac oder Ibuprofen irreversibel ist, hält der Effekt und die erhöhte Blutungsneigung mehrere Tage an. Also so lange, bis der Körper neue Thrombozyten gebildet hat. Das ist ungünstig, sowohl vor als auch nach zahnmedizinischen Eingriffen. Und da wir gerade von Diclofenac sprechen, Diclofenac wirkt im Vergleich zu Ibuprofen in vergleichbarer Dosierung stärker analgetisch, wird aber bei Zahnschmerzen seltener eingesetzt. Als Analgetikum kann es in den ersten beiden Dritteln der Schwangerschaft angewendet werden. Bei gelegentlicher Einnahme oder kurzfristiger Therapie ist laut Embryotox auch Diclofenac bei Zahnschmerzen akzeptabel. Im OTC-Bereich wird Diclofenac in der Dosierung von 12,5 bis 25 Milligramm bis zu einer maximalen Tagesdosis von 75 Milligramm eingesetzt. Laut Packungsbeilage ist die Anwendung auch auf 4 Tage begrenzt. Ja, und was machen wir jetzt mit all den PatientInnen, die keine NSAR nehmen dürfen? Wäre da Paracetamol vielleicht eine Alternative? Also, es ist erstmal so, der Wirkungsmechanismus von Paracetamol ist nach wie vor nicht abschließend geklärt. Es wird angenommen, dass es im zentralen Nervensystem die Prostaglandinsynthese hemmt. Wie bereits erwähnt, wirkt Paracetamol nicht antiphlogistisch, das ist ein kleiner Nachteil gegenüber den NSAR. Die Einzeldosis bei Paracetamol beträgt bei lebergesunden Menschen 500 bis 1000 Milligramm. Die maximale Tagesdosis darf 4 Gramm bzw. 60 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht überschreiten. und das Dosierungsintervall darf 4 Stunden nicht unterschreiten. Die typischen NSAR-Nebenwirkungen wie gastrointestinale Komplikationen oder eine erhöhte Blutungsneigung sowie eine Erhöhung des kardiovaskulären Risikos spielen bei der Einnahme von Paracetamol keine bzw. nur eine geringere Rolle. Und Paracetamol kann in der gesamten Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Personen mit einer vorgeschädigten Leber sollten natürlich kein Paracetamol einnehmen. Professor Dr. Elmar Hellwig von der Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie des Universitätsklinikums Freiburg sagt abschließend, es ist davon abzuraten, Schmerzmittel gegen Zahnschmerzen über längere Zeit einzunehmen, ohne die Ursache für die Schmerzen im Mund zu kennen. Zwar sei Karies der häufigste Grund für Zahnschmerzen, jedoch können auch andere Ursachen den Zahnschmerz auslösen. So, und auch diese Woche sprechen wir nochmal über die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Das haben wir ja schon in den vergangenen Wochen getan, aber diese Woche schauen wir uns einen der Wirkstoffe an, der zum Einsatz kommt, und zwar Atomoxetin. Atomoxetin ist ein selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Er wird bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt, um die ADHS zu behandeln. Seit einiger Zeit häufen sich Berichte, dass sich Kinder und Erwachsene unter Atomoxetin feindselig und aggressiv verhalten und zur Gewaltbereitschaft neigen. Deshalb wurde ein europäisches, die periodischen Sicherheitsberichte bewertendes Verfahren zu Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Atomoxetin durchgeführt. Der Pharmakovigilanzausschuss der EMA hält einen Kausalzusammenhang zwischen Atomoxetin und Mordgedanken zumindest für möglich, weil einige Fälle im engen zeitlichen Zusammenhang mit Atomoxetin aufgetreten sind und weil der Ausschuss den Wirkmechanismus als plausibel einschätzt. Fach- und Gebrauchsinformationen atomoxetinhaltiger Arzneimittel müssen daher jetzt angepasst werden. In der Gebrauchs- bzw. Fachinformation werden Familien und andere betreuende Personen künftig aufgefordert oder angewiesen, sofort einen Arzt oder eine Apotheke aufzusuchen, wenn bei Kindern bedrohliches Verhalten und Gedanken anderen Schaden zuzufügen auftreten. Besonders relevant sind signifikante Veränderungen der Stimmung oder des Verhaltensmusters nach Beginn der Behandlung mit Atomoxetin oder nach einer Dosisänderung. Bereits in der Vergangenheit gab es Berichte zu schwerwiegenden Fällen in klinischen Studien, bei denen Kinder körperlich übergriffig wurden. Auch das Risiko für ein Serotoninsyndrom kann erhöht sein. Das gilt insbesondere bei gleichzeitiger Anwendung von Atomoxetin und anderen serotonergen Arzneimitteln wie SSRI, SNRI, Opioide wie Tramadol und tetrazyklischen oder trizyklischen Antidepressiva. Die EMA hat beschlossen, den Hinweis zu ergänzen, dass auf Symptome des Serotoninsyndroms geachtet werden sollte. Darunter fallen Verwirrtheit, Ruhelosigkeit, Koordinationsstörung und Steifheit, Halluzinationen, Koma, schneller Herzschlag, erhöhte Körpertemperatur, schnelle Blutdruckschwankungen, Schwitzen, Hitzewallungen, Zittern, überreaktive Reflexe, Übelkeit, Erbrechen und Durchfallen. Besteht der Verdacht auf ein Serotoninsyndrom, sollte eine sofortige, notärztliche Behandlung eingeleitet werden. Und auch die Nebenwirkung unwillkürliches Zähneknirschen, Fachbegriff Bruxismus, bei pädiatrischen PatientInnen wird künftig in der Fach- und Gebrauchsinformation mit unbekannter Häufigkeit aufgeführt. Die Koordinierungsgruppe der EMA ist aber der Ansicht, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis der atomoxetinhaltigen Arzneimittel unverändert bleibt, solange die Änderungen in Gebrauchs- und Fachinformationen aufgenommen werden. Und zum Abschluss möchte ich noch über einen Wirkstoff sprechen, den viele von uns jeden Tag konsumieren, den man in fast jeder Küche irgendwie findet und den man ohne Rezept erhält. Koffein. Auch hier habe ich wieder einen kuriosen Feiertag für euch. Jährlich wird am 8. Februar der Tag des Koffeins begangen. Am 8. Februar hat nämlich Friedlieb Ferdinand Runge Geburtstag. Ja, gratulieren müssen wir nicht, der Herr ist schon 1867 gestorben und gilt als der Entdecker des Koffeins. Ja, so lange ist das schon her. Koffein gehört zur Gruppe der Purinalkaloide und kommt in der Natur unter anderem in der Kaffeepflanze, in Teeblättern und Kakaobohnen vor. Nach oraler Aufnahme wird es schnell aus dem Magen-Darm-Trakt resorbiert, verteilt sich dann im ganzen Körper und passiert die Blut-Hirn-Schranke. Die Halbwertszeit von Koffein liegt zwischen 3 und 5 Stunden und ist dabei abhängig vom Alter und genetischen Unterschieden. Also jeder Mensch reagiert individuell auf Koffein. Koffein ist hauptsächlich wegen seiner stimulierenden Wirkung bekannt. Dieser Effekt kommt dadurch zustande, dass Koffein an Adenosinrezeptoren als Antagonist wirkt und die dämpfenden Effekte von Adenosin im zentralen Nervensystem blockiert. Außerdem wird durch Koffein die Freisetzung von Neurotransmittern wie Noradrenalin und Dopamin erhöht, wodurch die kognitive Leistungsfähigkeit und Wachsamkeit ansteigt. Es führt außerdem zu einer Verstärkung der Herztätigkeit, zur verbesserten Durchblutung der Organe, Erweiterung der Bronchien und, das kennen alle, die morgens einen Kaffee trinken, Zunahme der Diurese, also Harnausscheidung durch die Nieren. In Dosierung bis etwa 85 Milligramm Koffein treten hauptsächlich zentral erregende Wirkungen auf, Antrieb und Konzentration sind gesteigert, Müdigkeit beseitigt. Erst in höheren Dosen, also ab 150 bis 200 Milligramm, werden auch das Atemzentrum und der Kreislauf angeregt. Gesunde Erwachsene sollten nicht mehr als 200 Milligramm Koffein als Einzeldosis zu sich nehmen. Über den Tag verteilt gilt eine Gesamtmenge bis zu 400 Milligramm als gesundheitlich unbedenklich. Für Schwangere liegt die empfohlene Höchstmenge allerdings mit 200 Milligramm Koffein deutlich niedriger. Eine Tasse Kaffee enthält übrigens etwa 100 Milligramm Koffein und überraschenderweise der Espresso nur 40 Milligramm. Die Rezeptor-PTA kennen Koffein sicherlich auch ganz gut. Eine wichtige medizinische Verwendung von Koffein ist nämlich die Behandlung der primären Apnoe bei Frühgeborenen. Koffein kann dabei die Häufigkeit der Atemaussetzer vermindern, indem es das zentrale Nervensystem anregt und die Empfindlichkeit des Atemzentrums gegenüber CO2 erhöht. Es gibt auf dem Markt das Fertigarzneimittel Pyona 20 Milligramm pro Milliliter Infusionslösung und Lösung zum Einnehmen. Das Arzneimittel enthält pro Milliliter, logischerweise 20 Milligramm, einer Koffein-Zitronensäure-Mischung, das entspricht 10 Milligramm Koffein. Und im NRF finden wir unter der Nummer 3.1 die Koffein-Zitrat-Lösung. Zur Herstellung dieser Lösung wird Koffein zusammen mit Zitronensäure in gereinigtem Wasser gelöst. Dabei entsteht das Salz Koffein-Zitrat. Als Schutz vor mikrobiellem Verderb wird Kaliumsorbat dazugegeben. Dieses Konservierungsmittel gilt als Mittel der Wahl in pädiatrischen Zubereitungen und ist auch für Frühgeborene geeignet. In der Selbstmedikation wird Koffein auch zur kurzfristigen Beseitigung von Ermüdungserscheinungen und zur Steigerung der Leistungsfähigkeit eingesetzt. Entsprechende Tabletten enthalten dazu 200 Milligramm Koffein. Bei Bedarf wird eine halbe bis eine Tablette mit Flüssigkeit eingenommen. Diese Dosierung kann einmal innerhalb von 24 Stunden wiederholt werden. PatientInnen mit Herzrhythmusstörung oder einer Schilddrüsenüberfunktion dürfen Koffein nur in niedriger Dosis von 100 Milligramm einnehmen. In Dosierung von 50 bis 100 Milligramm steigert Koffein übrigens die schmerzlindernde Wirkung der bekannten Analgetika wie Ibuprofen, ASS und Paracetamol und sorgt für eine schnellere Wirkung. Koffein kann wie analgetische Wirkstoffe die Bildung von Prostaglandinen hemmen, allerdings nicht durch Blockade der Zyklooxygenasen, sondern durch Hemmung der Neusynthese dieser Enzyme. Außerdem vermindert Koffein den Blutfluss und die Fließgeschwindigkeit im Gehirn und es erhöht die Geschwindigkeit der Resorption und die Bioverfügbarkeit der analgetischen Wirkstoffe. Es gibt auch reines Koffeinpulver, das zur Leistungssteigerung eingesetzt wird. Hier ist jedoch enorme Vorsicht geboten. Schon eine Messerspitze Pulver enthält die empfohlene Einzeldosis. Zwei Messerspitzen wären dann die Tageshöchstdosis von 400 Milligramm Koffein. So eine geringe Menge lässt sich mit einer Küchenwaage überhaupt nicht präzise abwiegen. Und auch die beigefügten Dosierlöffel führen leicht zu Ungenauigkeiten. Ab 5 bis 10 Gramm, das ist die Menge, die in 1 bis 2 Teelöffeln Platz findet, wird's lebensgefährlich. Diese Menge an Koffein ist im Übrigen in rund 10 Litern Kaffee enthalten. Also, nur wenn ihr diese Menge pro Tag trinken solltet, dann gilt, hört bitte auf damit. So, ich habe noch ein bisschen was übrig von meiner empfohlenen Kaffeemenge. Ich werde mir gleich noch eine zweite Tasse genehmigen und sag schon mal, tschüss und auf Wiederhören. Genießt eure Woche. Lasst euch nicht von Mounjaro Pens ärgern. Nächste Woche gibt es hier eine neue Folge, wenn ihr mögt. Dann findet ihr die wieder hier, wo ihr die heutige Folge gefunden habt. Bis dahin, gehabt euch wohl.